Detektor FM. Zurück zum Thema.
Dass Wasser auf der Welt immer knapper wird, ist keine neue Erkenntnis. Vor allem in Afrika und Asien herrscht Wassermangel wegen immer länger anhaltender Dürreperioden. Weniger Wasser auf der Welt kann aber auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Das zeigt jetzt unter anderem eine Studie der Umweltorganisation WWF. Auch das Weltwirtschaftsforum sieht den Kampf um die Süßwasservorräte als eines der 5 größten Wirtschaftsrisiken an. Warum das so ist und was man tun kann gegen diesen Wassermangel weltweit, das frage ich Roland Gramling vom WWF. Schönen guten Tag, Herr Gramling.
Guten Tag.
Wie kann der Wassermangel in solchen Regionen, wo man immer wieder hört, dass es da viel Dürren gibt und sowieso Probleme mit dem Wasserhaushalt, wie kann das denn weltweit unsere Wirtschaft beeinflussen?
Ja, also in Deutschland gibt es zwar genug Wasser, also wir haben hierzulande da kein Problem, aber wir sind als weltweit drittgrößte Importnation natürlich maßgeblich auf ausländische Waren angewiesen. Und daher, da viele dieser Produkte und Waren wasserintensiv sind bei der Produktion, sind wir auch für die Wasserkrise verantwortlich und zugleich auch von ihr betroffen. Wenn nämlich plötzlich Produktionen zusammenbrechen, weil kein Wasser mehr da ist. Die Palette von Produkten, die ist da ziemlich breit. Also angefangen vom Gemüse aus Südspanien über Rosen aus Kenia bis zu Metall und Rohstoffen, die wir für die Automobilindustrie brauchen und die aus südafrikanischen Minen kommen, sind alles Produkte, die erheblich wasserintensiv sind in der Herstellung und wo auch ein hohes Wasserrisiko ist, weil sie eben aus Ländern kommen, wo mitunter mal wenig Wasser vorhanden ist.
Also bei landwirtschaftlichen Produkten ist mir das immer noch einsichtig, dass man Wasser braucht, um die zu produzieren. Wie ist das denn bei der Automobilproduktion? Wo wird denn da das Wasser verbraucht unbedingt?
Also wir brauchen für Maschinenbau, Autos, aber auch für Software, brauchen wir Rohstoffe aus dem Bereich Bergbau. Und bei der Förderung und der Verarbeitung von solchen Rohstoffen wird viel Wasser verbraucht, etwa für die Kühlung oder für die Staubreduzierung. Und da wir viele Rohstoffe etwa aus Südafrika oder China bekommen, wo das Wasser durchaus auch mal knapp werden kann, ist es durchaus problematisch. Also man muss sich überlegen, so eine durchschnittliche Goldmine, die braucht 630 Badewannen pro Stunde. Und das ist natürlich eine ganz schöne Anzahl. Und bei der Landwirtschaft ist es auch so, dass wir natürlich viele Produkte haben, wo wir gar nicht sehen im ersten Moment, dass da für Landwirtschaft notwendig ist. Also ohne Wasser, da stünden wir ziemlich nackt da, weil unsere gesamte Kleidung oder die meiste Kleidung aus Baumwolle hergestellt wird. Und Baumwolle ist eine sehr durstige Pflanze, die vor allem in Pakistan zum Beispiel angebaut wird.
Also so ein durchschnittliches T-Shirt, das man bei H&M kauft, was braucht das? Wie viel Wasser würde man verbrauchen, um so eins herzustellen?
Also so ein durchschnittliches T-Shirt braucht etwa 4100 Liter Wasser. Und bei Textilien allgemein ist das Problem nicht nur die Baumwolle ist sehr wasserintensiv, sondern auch die Weiterverarbeitung, also das Färben, das Waschen, das Nähen. Das heißt, sie haben erst einen hohen Wasserfußabdruck in Pakistan zum Beispiel, wo die Baumwolle angepflanzt wird. Und dann nochmal einen hohen Wasseraufwand, wenn zum Beispiel die Kleidung in China, Bangladesch oder Indien gefertigt wird.
Gibt es denn Industriezweige oder Produktionsbereiche, die da besonders schlimm sind? Ist das die Textilbranche oder also gibt es so, ich will jetzt nicht Bösewichter sagen, aber gibt es welche, die besonders negativ herausstechen?
Besonders kritikwürdig ist erstmal, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, dass sie dieses Wasserrisiko haben. Also weil sie einfach in dieser ja sehr arbeitsteiligen Welt gar nicht genau sagen können, woher die Baumwolle fürs T-Shirt kommt oder woher das Soja kommt, mit dem sie ihr Rind füttern, das dann zum Burger wird oder woher ihre Rohstoffe aus Südafrika, aus welcher Mine denn genau sie kommen. Und das müssen die deutschen Unternehmen dringend ändern, das muss die deutsche Wirtschaft ändern und zwar auch aus purem Eigeninteresse, weil da, wenn es zu Produktionsausfällen oder zu Produktionsengpässen kommt, natürlich auch Milliardenverluste stehen. Wasser, das ist nicht nur eine ökologische und nicht nur eine soziale Frage, sondern eben auch eine ökonomische.
Das Wasser ist knapp, das ist jetzt schon eine Tatsache und wenn ich Sie richtig verstehe, wird es wahrscheinlich noch knapper, unter anderem, weil so viel Unwissenheit also auch in den Produktionsbereichen da noch besteht, wie viel man da eigentlich verbraucht und vielleicht auch verschwendet. Was kann man denn tun? Also welche Möglichkeiten gibt es, mit diesem Wassermangel umzugehen und das vielleicht zumindest noch ein bisschen umzukehren oder zumindest in eine andere Richtung zu schieben?
Also zunächst einmal müssen wir wissen, wo wir das Wasser verwenden. Da ist die Industrie gefordert. Dann braucht es natürlich auch Entwicklungshilfe. Man muss sich immer überlegen, dass 1 Milliarde Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Der deutsche Standard ist global betrachtet bei weitem eben kein Standard, sondern eher die Ausnahme. Und wir müssen natürlich unsere Feuchtgebiete, unsere Flüsse, unsere Seen, unsere Grundwasservorkommen schützen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Natur dort intakt bleibt, wo Wasser gereinigt, wo Wasser gespeichert wird. Da müssen wir aber bei diesen ganzen Problemen nicht unbedingt immer nur in die Wüste gehen oder in die Entwicklungsländer. Da reicht schon, wenn wir nach Südeuropa schauen, in Südspanien, dort ist es ja quasi unser Gemüsegarten. Da graben sich die Gemüsebauern momentan sprichwörtlich selber das Wasser ab, weil sie eben illegal bewässern. Und das sind auch EU-Subventionen ein Problem. Also eine Forderung des WWF zum Beispiel ist ganz klar, dass EU-Agrarsubventionen an legale Bewässerung gekoppelt werden müssen.
Ein Schlagwort oder ein Begriff, der in dieser Studie auftaucht, ist Water Stewardship. Das klingt sehr schön. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Prinzip?
Ja, das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man Begriffe, die es wirklich nur im Englischen gibt, ins Deutsche übersetzen will. Da haben nicht nur wir Deutsche, sondern auch die Fachkollegen aus anderen Ländern ein Problem. Am besten lässt sich das umschreiben, gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das heißt, dass die Unternehmen sich zum Beispiel mit der Politik vor Ort, aber auch mit den lokalen Gemeinden, mit den Privathaushalten vor Ort in einem Flusssystem an einen Tisch setzen und dann eben das Wasservorkommen anschauen, analysieren und dann auch gerecht und nachhaltig verteilen.
Wir haben jetzt viel über die sozusagen die großen Mitspieler und die Verantwortlichen gesprochen, die Unternehmen zum Beispiel. Kann ich denn als Verbraucher auch Einfluss nehmen oder meinen Teil dazu tun, gegen diesen Wassermangel vielleicht ein bisschen vorzugehen?
Ja, leider ist es bei dem Thema so, dass die Verbraucher momentan relativ wenige Möglichkeiten haben. Sie können natürlich, was immer hilft, weniger Fleisch essen. Fleisch ist, was die Umweltbilanz angeht, unglaublich schädlich oder kann sehr schädlich sein, was das Wasser angeht, was die benötigte Fläche angeht, weil wir da Soja aus Südamerika importieren. Man kann ein bisschen regionaler und ein bisschen saisonaler einkaufen, aber grundsätzlich kann man nicht sagen, dass der Verbraucher da am langen Hebel sitzt.
Mit Roland Gramling von der Umweltorganisation WWF habe ich gesprochen über die Wirtschaftsrisiken von Wassermangel, der ja weltweit tatsächlich ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und wir haben auch darüber gesprochen, was dagegen getan werden kann. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Gramling.
Danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.